Weißt du, wenn wir heute einen richtig wichtigen Vertrag abschließen, dann haben wir da ja eine ganz bestimmte Erwartungshaltung an diesen ganzen Prozess.
Oh ja, absolut. Da gibt es Anwälte, Notare, das volle Programm.
Genau, da gibt es dieses extrem dicke Papier voller Kleingedrucktem und am Ende müssen beide Parteien mit so einem sündhaft teuren Stift unterschreiben. Das gibt uns einfach ein Gefühl von Sicherheit.
Richtig, weil man weiß, wenn jemand den Vertrag bricht, geht man halt vor Gericht.
Ja, aber in den antiken Quellen, die wir heute auf dem Tisch haben, da gibt es keine Gerichte. Wenn du da einen Vertrag brichst, wird es blutig. Also so richtig blutig.
Definitiv. Das war damals eine völlig andere Hausnummer.
Unsere heutige Recherche basiert auf den Aufzeichnungen von Dr. Kenneth Matthews, genauer gesagt auf seiner 12. Session über das Buch Genesis. Und unsere Mission heute ist es, zu entschlüsseln, wie ein geradezu bizarres, antikes Ritual und ein mysteriöser König ohne jede Vergangenheit unser gesamtes Verständnis von Glauben, Vertrauen und Verheißungen komplett auf den Kopf stellen.
Und wir sprechen hier nicht von irgendwelchen kleinen theologischen Nuancen am Rande, sondern von absolut fundamentalen Paradigmenwechseln.
Krass, okay.
Ja, das ist eine Geschichte, die wirklich an die Grundfesten dessen geht, wie Menschen mit dem Göttlichen interagieren und wie radikal anders das damals im Nahen Osten aussah, verglichen mit unserer, ich sag mal, durchorganisierten Welt heute.
Okay, lass uns das mal aufdröseln, bevor wir zu diesem unglaublichen und ehrlich gesagt wie aus einem Horrorfilm wirkenden Vertragsabschluss kommen, müssen wir uns ansehen, mit wem die Hauptfigur, also Abraham, es unmittelbar davor zu tun hatte.
Das ist extrem wichtig, ja. Das setzt nämlich die gesamte Bühne für alles, was danach folgt.
Genau. Abraham hat in unseren Quellen gerade eine ziemlich wilde militärische Rettungsaktion hinter sich. Eine Allianz von 4 feindlichen Königen aus dem Osten ist eingefallen, hat quasi die halbe Region geplündert und unter anderem Abrahams Neffen Lot entführt.
Und Abraham zieht dann mit seinen eigenen Leuten los. Und das sind keine regulären Soldaten, ne, sondern seine Hausangestellten.
Stimmt, das vergisst man oft. Er besiegt diese Übermacht in einem Nachtangriff und holt Lot samt all dem geplünderten Besitz zurück. Auf dem Rückweg trifft er nun auf 2 Könige, die Dr. Matthews als das absolute Kontrastprogramm beschreibt.
Dieses Zusammentreffen ist wirklich ein klassisches literarisches Meisterstück in den antiken Texten. Zuerst tritt er der König von Sodom auf den Plan.
Sodom kennt man ja eigentlich nur in einem sehr negativen Kontext.
Genau. Sodom stand in der damaligen Zeit sinnbildlich für extremen weltlichen Reichtum, aber eben auch für absoluten moralischen Verfall. Dieser König repräsentiert quasi die greifbare weltliche Macht.
Und er macht Abraham ein Angebot, das aus damaliger Sicht extrem lukrativ ist. Er sagt, gib mir die Menschen zurück, aber behalte all die Güter, das Gold, das Vieh, den ganzen Reichtum für dich.
Ein unglaublicher Deal eigentlich. Das wäre der Moment gewesen, in dem Abraham auf einen Schlag zum mächtigsten Oligarchen der Region hätte aufsteigen können.
Aber Abraham lehnt ab. Er sagt buchstäblich, er nimmt nicht einmal einen Faden oder einen Schnürsenkel.
Wahnsinn, oder?
Ja, total. Er will nicht, dass dieser König von Sodom später jemals behaupten kann, er habe Abraham reich gemacht. Das heißt, er verzichtet auf diesen massiven, sicheren Gewinn und überlässt seine finanzielle und politische Sicherheit komplett einer höheren Macht.
Was aus geopolitischer Sicht der damaligen Zeit reiner Wahnsinn ist.
Weil er sich ja gerade Feinde gemacht hat, richtig?
Exakt. Er hat sich gerade Feinde im Osten gemacht, indem er diese Allianz zerschlagen hat. Er bräuchte diesen Reichtum dringend, um Söldner zu bezahlen oder sich neue Bündnisse zu schmieden. Indem er das Geld ablehnt, macht er sich extrem verletzlich.
Er zieht hier also eine ganz klare Grenze und entscheidet sich bewusst dafür, wem er die Ehre für seinen Erfolg gibt.
Und vor allem, von wem er ultimativ abhängig sein will.
Richtig. Und genau in dem Moment, wo er diese Millionen, um es mal modern auszudrücken, einfach auf den Tisch liegen lässt, taucht König Nummer 2 auf. Sein Name ist Melchisedek.
Ah ja, eine der spannendsten Figuren überhaupt.
Er ist der König von Salem, was Historiker als das antike Jerusalem identifizieren. Und er wird uns vorgestellt als Priester des höchsten Gottes, auf Hebräisch El Elyon. Er bringt Brot und Wein und segnet Abraham.
Klingt auf den ersten Blick nach einer netten kleinen Begegnung am Wegesrand, oder?
Ja, voll. Aber Dr. Matthews macht in seinen Notizen ein riesiges Thema daraus. Warum ist diese Figur so explosiv?
Weil Melchisedek eine absolute Anomalie in der gesamten biblischen Literatur ist. Was hier faszinierend ist, ist die Art und Weise, wie historische Figuren in diesen Texten oft eine viel größere, symbolische Rolle spielen.
Okay, wie meinst du das genau?
Dr. Matthews verweist hier stark auf spätere Texte, insbesondere den Hebräerbrief, der dieses Konzept des Typus verwendet. Ein Typus ist im Grunde ein historisches Modell, eine Vorschattung, die auf etwas viel Größeres in der Zukunft hindeutet.
Ah, okay.
Und Melchisedek durchbricht hier alle Regeln, die später im Nahen Osten als völlig unverrückbar galten. Er vereint nämlich zwei Ämter in einer einzigen Person. Er ist König und er ist gleichzeitig Priester.
Warte mal, nur um das für mich einzuordnen. Wenn wir an das spätere Israel denken, an Aaron und diese ganze strenge Priesterkaste, das kam ja alles erst Generationen später, mit Moses, richtig?
Ganz genau.
Wir sind hier zeitlich noch ganz am Anfang, aber später gab es da doch eine strikte Trennung, oder nicht?
Eine extrem strikte Trennung, ja. Im späteren Gesetz Israels gab es eine absolute Gewaltenteilung. Die Könige, wie später David oder Salomo, die mussten exklusiv aus dem Stamm Juda kommen.
Und die Priester?
Die Priester hingegen, die den Tempeldienst versahen, kamen exklusiv aus dem Stamm Levi, spezifisch aus der Linie von Aaron. Man konnte niemals beides sein.
Niemals?
Nein. Ein König, der sich anmaßte, Priesterdienste zu übernehmen, beging ein absolutes Sakrileg. Aber Melchisedek, dieser kananitische König, bricht diese Regel Jahrhunderte bevor sie überhaupt formuliert wurde.
Das ist ja verrückt.
Und sein Name allein ist schon Programm. Melchi heißt König und Zedek heißt Gerechtigkeit. Er ist also der König der Gerechtigkeit. Und als König von Salem, was sprachlich die Wurzel von Shalom ist, ist er gleichzeitig der König des Friedens.
Ich muss bei der Beschreibung irgendwie an diese extrem coolen Filmfiguren denken. Das ist wie bei einem Charakter, der plötzlich mitten im zweiten Akt völlig ohne Origin-Story auf der Leinwand erscheint, eine unglaubliche Präsenz hat, die Handlung an sich reißt und dann, zack, einfach wieder verschwindet.
Das ist ein toller Vergleich, ja.
Denn die Quellen, und das betont Dr. Matthews ja ausdrücklich, machen ein riesiges Ding daraus, dass bei Melchisedek der Stammbaum fehlt. Es gibt keinen Vater, keine Mutter, keinen Anfang und kein Ende seiner Tage im Text. Das wird doch kein redaktionelles Versehen der antiken Autoren gewesen sein, oder?
Nein, absolut nicht. Im Gegenteil. Dieses Weglassen ist ein brillantes literarisches und theologisches Werkzeug. In der antiken Welt und ganz besonders für die spätere Priesterkaste aus der Linie von Aaron war der Stammbaum buchstäblich alles.
Quasi der Ausweis.
Genau. Es war dein Pass, dein Universitätsabschluss und dein Arbeitsvertrag in einem. Deine Legitimation hing zu 100% davon ab, lückenlos nachweisen zu können, wer dein Vater und dein Großvater war. Ohne Stammbaum warst du ein Niemand.
Okay, das leuchtet ein.
Aber dieses System hatte einen massiven Haken. Die Priesterschaft eines Mannes endete unweigerlich mit seinem Tod. Das war das grundlegende Problem des aaronitischen Systems.
Weil die Priester sterben und neue nachrücken müssen.
Exakt. Die Rituale und Opfer mussten täglich wiederholt werden, weil sie immer nur temporäre Lösungen boten.
Also ein endloses Hamsterrad aus Opferblut und Bürokratie.
So könnte man es ausdrücken, ja. Und dann schaut man auf Melchisedek. Er taucht einfach auf. Das Fehlen einer Genealogie symbolisiert in dieser literarischen Tradition ein ewiges Priestertum.
Ein Priestertum ohne Ablaufdatum quasi.
Genau. Eines, das nicht durch den Tod begrenzt ist, das keinen Anfang und kein Ende hat. Genau diese Lücke macht ihn in den Augen der späteren Autoren zum perfekten Vorbild. Also zum Typus für Jesus Christus.
Und die Überlegenheit dieser Figur zeigt sich ja dann auch sofort in Abrahams Reaktion, oder?
Absolut. Dieser gewaltige Patriarch Abraham, der soeben den Reichtum von Sodom verächtlich abgelehnt hat, beugt sich vor Melchisedek und gibt ihm freiwillig den Zehnten, also 10% seiner gesamten Kriegsbeute.
Er ordnet sich also komplett unter?
Er hat das weltliche Geld weggeschoben, aber diese spirituelle Autorität erkennt er sofort an.
Ein sehr starkes Statement. So, und nachdem er all das getan hat, geht Abraham nachts zurück in sein Zelt. Er hat den Sieg, er hat Charakter bewiesen, er hat Gott die Ehre gegeben. Aber wenn der Adrenalinrausch der Schlacht verfliegt, steht er vor einem massiven existenziellen Problem.
Dem größten Problem seines Lebens, ja.
Gott hat ihm versprochen, dass er ein großes Volk werden soll. dass durch ihn die ganze Welt gesegnet wird. Aber Abraham ist alt, seine Frau ist alt und er hat keinen Erben. Null, nichts.
Das ist wirklich tragisch, wenn man drüber nachdenkt.
Und diese enorme, quälende Verletzlichkeit bringt uns jetzt zum absoluten Kernstück dessen, was Glaube eigentlich bedeutet.
Wir erreichen hier wirklich den absoluten Spannungshöhepunkt seiner persönlichen Geschichte. Abraham hält diese Diskrepanz zwischen dem riesigen göttlichen Versprechen und seiner frustrierenden biologischen Realität kaum noch aus.
Was ja absolut verständlich ist.
Er verweist dann auf einen Brauch der Hurriter. Das war ein Volk aus dem alten Mesopotamien. Und dieser Brauch war in der damaligen Zeit völlig legal und üblich.
Was schlägt er vor?
Er schlägt vor, seinen leitenden Hausdiener, einen Mann namens Eleazar aus Damaskus, formell zu adoptieren. In der hurritischen Kultur war das die absolute Standardlösung für kinderlose Paare.
Also man adoptiert einen Diener, der kümmert sich um einen im Alter und dafür erbt er dann den Besitz.
Genauso.
Das ist der klassische, pragmatische Plan B. Wenn das Universum oder in dem Fall Gott nicht schnell genug liefert, dann helfen wir eben mit den Gesetzen der Gesellschaft nach. Wir suchen uns ein Schlupfloch.
Menschlich gesehen ist das völlig nachvollziehbar. Aber Gott blockt diesen Versuch, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, kategorisch ab.
Er sagt nein.
Ja, er stellt klar, nein, dein Erbe wird kein adoptierter Diener sein. Er wird aus deinem eigenen Körper kommen. Und dann führt Gott ihn mitten in der Nacht nach draußen, lässt ihn in den Himmel schauen und sagt ihm, er soll die Sterne zählen, wenn er kann.
So unzählbar zahlreich werden seine Nachkommen sein.
Richtig. Und daraufhin folgt ein einziger kurzer Satz in Genesis Kapitel 15, Vers 6. Ein Satz, der laut Dr. Matthews wirklich die Weltgeschichte verändert hat.
Der da lautet:
Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an.
Weißt du, wenn ich diesen Satz höre, besonders dieses Wort angerechnet, das klingt für mich total nach Buchhaltung. Als ob da oben jemand mit einem riesigen Kassenbuch sitzt.
Das Bild passt eigentlich ganz gut.
Abrahams spirituelles Bankkonto war ewig im Minus. Und plötzlich, weil er in den Himmel schaut und vertraut, wird ihm da so ein gigantischer Betrag gutgeschrieben und er ist plötzlich tief im Plus.
Ja, so kann man das sehen.
Aber Moment mal, wenn sein Konto ab diesem Moment als ausgeglichen galt, bedeutet das, Abraham war ab dieser Nacht ein fehlerfreier, moralisch perfekter Mensch. Wenn ich mich richtig an die Quellen erinnere, baut er doch auch danach noch massiven Mist in seinem Leben?
Oh ja, das tut er definitiv.
Er lügt, er trifft schreckliche Entscheidungen. Wie passt das denn zusammen?
Das ist eine ganz entscheidende Beobachtung. Es ging bei dieser Gerechtigkeit nie um moralische Perfektion. Weder davor noch danach war Abraham fehlerfrei.
Okay, worum ging's dann?
Es ging darum, dass Abraham seine gesamte Zukunft, seine tiefste Unsicherheit in Bezug auf diesen fehlenden Erben, vollständig in die Hände dieses Gottes gelegt hat. Er hat der Zusage mehr vertraut als der Logik, seinem eigenen Alter oder den hurritischen Gesetzen.
Er hat einfach losgelassen.
Genau. Und Gott hat gesagt, dieses Vertrauen, das ist die Währung, die für mich zählt. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, müssen wir uns ansehen, was der Apostel Paulus Jahrhunderte später im Römerbrief, Kapitel 4, aus genau diesem Moment macht.
Oh, Paulus. Ja, der nutzt das ja sehr stark.
Paulus nutzt diesen Sternenhimmel, um eine theologische Bombe platzen zu lassen.
Weil Paulus auf die Zeitleiste schaut, oder?
Ja. Yeah.
Das ist dieser unglaubliche chronologische Beweis, den er führt.
Exakt das ist sein Argumentationshebel. Paulus argumentiert gegen die vorherrschende theologische Meinung seiner Zeit, die besagte, dass man durch das strikte Einhalten religiöser Gesetze gerecht wird.
Und er sagt dann quasi, schaut auf die Geschichte.
Genau, er sagt, seht euch die historischen Fakten an. Abraham wurde für gerecht erklärt, lange, lange bevor das Gesetz des Mose am Berg Sinai überhaupt existierte. Es gab noch gar keine 10 Gebote, die er hätte halten können.
Echt ein starkes Argument.
Mehr noch, er wurde für gerecht erklärt, bevor überhaupt die Beschneidung eingeführt wurde, die erst 2 Kapitel später in Genesis 17 als Zeichen des Bundes verlangt wird.
Das ist wirklich faszinierend. Paulus weist im Grunde nach, dass das ganze komplexe religiöse Regelwerk, all diese Gebote und Verbote, erst viel später auf ein Fundament gebaut wurden, das bereits längst fertig gegossen war. Und dieses Fundament war reines Vertrauen.
So ist es. Die radikale Schlussfolgerung von Paulus ist, dass die Rettung oder die Rechtfertigung vor Gott schon im ganz frühen Alten Testament exakt so funktionierte, wie sie später im Neuen Testament funktioniert, nämlich durch Glauben.
Nicht durch das pedantische Abhaken von Regeln.
Richtig. Dr. Matthews erwähnt in diesem Zusammenhang auch einen sehr tiefgründigen Gedanken aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 13, Vers 8. Dort ist die Rede von dem Lamm, das geschlachtet ist seit Grundlegung der Welt.
Warte, das bedeutet, das rettende Opfer, das in der christlichen Tradition Jesus am Kreuz bringt, ist gar nicht zwingend an das Jahr 33 nach Christus gebunden.
Es ist in der Perspektive der Ewigkeit völlig zeitlos. Die Wirkung dieses Opfers galt rückwirkend bereits für Abraham in genau diesem Moment unterm Sternenhimmel.
Oh wow, das ist tief.
Ja. Die Währung, die Abraham dort einsetzte, war sein Vertrauen auf den, der verspricht. Es gibt keine zwei verschiedenen Heilswege in der Menschheitsgeschichte. Einen strengen, gesetzlichen Weg für die Menschen im Alten Testament und einen Weg der Gnade für das Neue.
Es war also laut diesen Quellen immer vom allerersten Tag an ausschließlich Vertrauen.
Ausschließlich Vertrauen, genau.
Das ist ein enorm befreiender Gedanke. Aber weißt du, es ist eine Sache, an ein großes Versprechen zu glauben, wenn man nachts emotional aufgewühlt unter einem funkelnden Sternenhimmel steht. Da fühlt man sich unbesiegbar.
Klar, in dem Moment ist alles leicht.
Aber dann geht die Sonne auf, der nächste Morgen kommt, der Alltag schlägt zu und die menschliche Natur klopft an die Tür. Wir Menschen verlangen nach handfesten Garantien.
Wir wollen Beweise.
Genau. Wir wollen den Notar, den Stempel, die Unterschrift, das Dokument, das wir abheften können. Und Gott versteht diese menschliche Schwäche offenbar sehr genau. Und was jetzt in unseren Quellen beschrieben wird, ist die Art und Weise, wie Gott dem Abraham diese Garantie gibt.
Und das ist nichts für schwache Nerven.
Absolut nicht. Er greift dafür auf die drastischste, furchteinflößendste und blutigste rechtliche Methode zurück, die die damalige antike Welt überhaupt zu bieten hatte. Hier wird es wirklich interessant.
Wir kommen jetzt zu dem berühmt-berüchtigten Ritual, dem sogenannten Bundesschluss. Gott weist Abraham an, bestimmte Tiere herbeizuschaffen.
Was für Tiere waren das?
Eine dreijährige Kuh, eine Ziege, einen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham, der offenbar ganz genau weiß, welches juristische Protokoll jetzt verlangt wird, nimmt diese großen Tiere, schneidet sie buchstäblich in der Mitte durch und legt die blutigen Hälften einander gegenüber auf den Boden.
Okay, wow.
Dadurch entsteht in der Mitte eine Art Gasse oder ein Pfad aus Blut.
Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Geteilte Kühe und Ziegen, das ist ja ein absolutes Schlachtfeld.
Es war extrem martialisch, ja.
Wenn man das heute einem Notar vorschlagen würde, würde man wahrscheinlich sofort eingewiesen werden. Was um alles in der Welt hat dieses Blutbad mit einem rechtlich bindenden Vertrag zu tun?
Für unser modernes Empfinden ist das völlig grotesk, aber im Nahen Osten der Antike war das ein extrem starkes, etabliertes rechtliches Konzept. Das wirft eine wichtige Frage auf.
Nämlich?
Wie besiegelte man damals einen Vertrag, der unter gar keinen Umständen gebrochen werden durfte? Dr. Matthews erklärt diesen historischen Kontext sehr detailliert anhand eines anderen biblischen Buches, dem Propheten Jeremia, Kapitel 34.
Was steht da?
Wenn zwei Herrscher oder zwei Parteien damals einen wirklich ernsthaften Bund schlossen, einen Suzeränitätsvertrag, dann liefen beide Vertragspartner feierlich gemeinsam durch diese Gasse zwischen den toten Tieren.
Also direkt durch das Blut.
Ja. Man nannte das in der damaligen Rechtssprache das Prinzip der rituellen Selbstverfluchung.
Rituelle Selbstverfluchung, das klingt wie ein juristischer Fachbegriff aus der Unterwelt. Die sagen also im Grunde, wenn ich meinen Teil dieser Abmachung breche, dann möge man mich genauso in zwei Hälften hacken wie diese Kuh hier auf dem Boden.
Ganz genau das bedeutete es.
Das ist meine Vertragsstrafe, die man ernst nimmt.
Es war buchstäblich eine Verpflichtung auf Leben und Tod. Jeremia beschreibt viele Jahrhunderte später ganz präzise, wie die Führer Judas tatsächlich getötet wurden und ihre Leichen auf den Feldern den Vögeln zum Fraß überlassen wurden.
Heftig. Warum?
Weil sie dem Bund, den sie exakt auf diese Weise durch das Hindurchschreiten zwischen Tierhälften geschlossen hatten, gebrochen haben. Sie hatten diese Selbstverfluchung auf sich herabgerufen und als sie vertragsbrüchig wurden, trat die Strafe eben ein.
Das war also absolut unmissverständlich.
Das war die absolute Unwiderruflichkeit dieses Rituals. Wer da durchging, wusste, es gibt keinen Weg zurück.
So, und wenn wir uns die Szene mit Abraham jetzt noch einmal ganz genau durchlesen, dann sehen wir ein völlig absurdes, aber absolut entscheidendes Detail. Abraham bereitet alles vor, er wehrt noch die Raubvögel ab, die sich auf das Fleisch stürzen wollen.
Ja, ein sehr anschauliches Detail im Text.
Aber dann geht er gar nicht durch diese Gasse.
Die Quellen beschreiben, wie bei Sonnenuntergang ein tiefer, unnatürlicher Schlaf auf Hebräisch Tardema über ihn fällt, begleitet von einer unheimlichen Finsternis und großem Schrecken.
Dr. Matthews vergleicht das mit der Narkose, in die Adam fiel, als Eva erschaffen wurde.
Genau. Abraham ist komplett weggetreten, passiv, handlungsunfähig auf dem Boden. Aber halt! Wenn dieser Vertrag zwingend erfordert, dass beide Parteien durch dieses Blut laufen, um die Selbstverfluchung zu schwören, und Abraham liegt schnarchend daneben, ist dieser Vertrag dann nicht eigentlich komplett ungültig? Oder unterschreibt Gott hier quasi einen Blankoscheck?
Die Metapher des Blankoschecks trifft es wohl am allerbesten. Während Abraham in diesem tiefen, fast todesähnlichen Schlaf liegt, geschieht das Unfassbare.
Was passiert?
Gott selbst taucht auf, visuell symbolisiert, durch einen rauchenden Ofen und eine brennende Fackel. Das ist ähnlich, wie er später bei Moses im brennenden Dornbusch oder als Feuersäule in der Wüste in Erscheinung tritt.
Ah, okay, diese Feuermetaphorik.
Richtig. Und nur diese feurige Präsenz, nur Gott allein, bewegt sich durch diese grausige Gasse aus Fleisch und Blut. Es ist ein vollkommen einseitiger Bund.
Das würde ja bedeuten, die gesamte Last der Selbstverfluchung
liegt einzig und allein bei Gott.
Das ist der absolute theologische Erdrutsch in dieser Geschichte.
Gott nimmt die gesamte Verantwortung, das gesamte Risiko für das Gelingen dieses Vertrages auf seine eigenen Schultern.
Er birgt quasi mit sich selbst.
Er sagt, durch dieses Ritual im Grunde, wenn dieser Bund bricht, wenn die Verheißungen von Land und unzähligen Nachkommen scheitern, selbst wenn du, Abraham, oder deine Nachkommen versagen, dann möge das Urteil, die Zerstörung, auf mich fallen.
Wahnsinn? Abraham hat überhaupt keinen Part mehr dabei.
Abraham ist hier kein gleichberechtigter Partner, der Bedingungen oder Quoten erfüllen muss, um den Vertrag aufrechtzuerhalten. Er ist der absolute reine Empfänger.
Das ist so eine starke Botschaft.
Und wenn ich das mal direkt an dich, an unseren Hörer, richten darf, das ist exakt der Grund, warum dieses uralte, scheinbar fremde Wissen heute noch so unglaublich relevant ist.
Wie meinst du das genau?
Wenn du dieses Prinzip auf deinen eigenen Glauben anwendest, bedeutet das, dein Fundament ruht eben nicht auf deiner Fähigkeit, spirituelle Regeln perfekt einzuhalten. Es ruht nicht auf deiner moralischen Perfektion, die du ohnehin nicht erreichen kannst.
Das ist ja genau das, was wir vorhin bei Abraham und seinen Fehlern hatten.
Exakt. Es ruht einzig und allein darauf, dass derjenige, der dir das Versprechen gegeben hat, vertrauenswürdig ist und bereit war, die Konsequenzen eines Scheiterns selbst zu tragen.
Wow, das muss man erstmal sacken lassen. Das ist eine völlig andere Art, über Verpflichtung und Sicherheit nachzudenken. Wir haben ja heute wirklich eine gewaltige Reise durch diese alten Quellen gemacht.
Das kann man wohl sagen.
Wir haben gesehen, wie Abraham den schnellen, weltlichen Reichtum von Sodom liegen lässt, um sich stattdessen einem geheimnisvollen Priesterkönig namens Melchisedek zu unterwerfen. Einer Figur, die alle Regeln brach und als Typus für ein ewiges, nicht durch den Tod begrenztes Priestertum stand.
Ein unglaublicher Kontrast.
Dann haben wir verstanden, wie himmlische Buchhaltung wirklich funktioniert. Dass es reines Vertrauen ist, das unser Konto bei Gott ausgleicht, ganz unabhängig von Gesetzen, die erst Jahrhunderte später geschrieben wurden.
Die Währung des Glaubens.
Genau. Und wir haben dieses furchteinflößende, blutige, rauchende, antike Ritual erlebt, in dem Abraham einfach einschläft, während die höhere Macht die alleinige Verantwortung für die Zukunft der Menschheit übernimmt. Das ist wirklich ein Narrativ, das alles auf den Kopf stellt.
Es ist im Grunde der Übergang von der ständigen Angst vor dem eigenen Versagen hin zur absoluten Sicherheit in der Zusicherung eines anderen. Ein Wechsel vom angstgetriebenen Leisten zum vertrauensvollen Empfangen.
Aber, und das gehört zu unserer Recherche natürlich dazu, wir können dich heute nicht entlassen, ohne noch einen provokanten Gedanken aus Dr. Matthews Notizen aufzugreifen, den wir bisher bewusst unangetastet gelassen haben.
Oh ja, das dicke Ende sozusagen.
Während Abraham nämlich in diesem tiefen, schrecklichen Schlaf auf dem Boden lag und Gott ihm diese bedingungslose, einseitige Garantie für das Land und die Nachkommen gab, geschah noch etwas.
Ein sehr düsteres Detail.
In genau diesem Moment der ultimativen rechtlichen Absicherung prophezeite Gott ihm etwas extrem Dunkles. Er teilte Abraham mit, dass seine zukünftigen Nachkommen erst einmal für 400 Jahre in ein fremdes Land, Ägypten, gehen müssten.
Dass sie dort unterdrückt, gequält und versklavt werden würden.
400 Jahre!
Das sind unzählige Generationen, die in absoluter Knechtschaft geboren werden und sterben würden, bevor die eigentliche Erfüllung dieses so feierlich beschworenen Versprechens überhaupt anfangen würde, Gestalt anzunehmen.
Das ist ein enormer Kontrast zu der Euphorie des Bundes.
Und genau das ist die Frage, die wir dir heute mit in den Tag geben wollen. Wenn diese höhere Macht bereit war, im wahrsten Sinne des Wortes allein durchs Feuer und durchs Blut zu gehen, um die ultimative Garantie für dieses Land und dieses Volk zu unterschreiben.
Ja.
Warum um alles in der Welt hat sie dann 400 Jahre von bitterer Sklaverei und scheinbar endlosen, quälendem Warten fest in exakt dieses Versprechen mit eingebaut? Was verrät uns diese unglaubliche zeitliche Lücke über den riesigen Konflikt zwischen unserem menschlichen Drang nach sofortigen Lösungen, nach dem sofortigen Ja auf all unsere Wünsche und der oft harten, unverständlichen Realität von göttlichem Timing?
Eine sehr schwere Frage.
Denk doch mal drüber nach. Das war unsere heutige Recherche. Wir hoffen, wir konnten dir ein paar völlig neue historische und philosophische Horizonte öffnen. Bis zum nächsten Mal.